Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich Stefan Langhoff von LOCKT mit Standorten in Bochum und Bremen zu Gast. Deswegen sage ich Stefan, herzlich willkommen.
Hallo Hartmut, grüße dich.
Stefan, grüß dich. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Hat mich sehr gefreut. Dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
Machen wir, sehr gut. Genau, ich wollte noch kurz sagen, deine Anfrage hat mich auch sehr gefreut, weil ich dein Format sehr, sehr gut finde. Und genau, deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, vielen Dank. Das ist mal schön zu hören. Stefan, du wirst ja mit Sicherheit auch mitgekriegt haben, dass wir im Escape Room News Center auch immer die 5 Fragen anhaben. Das heißt, Spieler, Spielerinnen werden gefragt, was war euer erster Escape Room, was war euer bester und so weiter. Bei der Frage, was war euer allererster Escape Room, kommt sehr oft die Sprache auf 4 Morde, eine Chance. Und zwar sagen Spieler, Spielerinnen dann eben, das war ein Raum, der hat uns damals so angefixt, dass wir bei dem Hobby geblieben sind. Ein schöneres Feedback, ein schöneres Lob gibt es eigentlich gar nicht, oder?
Ja, Wahnsinn. Also das geht natürlich runter wie Öl. Sowas, weil also der Raum, ja, es war ja unser allererster Raum und allgemein, ich meine, Anfang 2015 war die Szene ja noch sehr, sehr jung und ja, so ein erster Raum, den man macht, der ist dann ja auch so ein Stück weit so sein Baby irgendwie und ja, auch wenn wir tatsächlich bald von dem Raum Abschied nehmen, ist es natürlich ja, umso schöner, wenn ja, es viele Spieler gibt, die den Raum zum ersten Mal gemacht haben und dann sagen, ey, das ist ein cooles Konzept irgendwie, ich möchte häufiger Escape Room spielen. Das war ja bei mir im Endeffekt auch genauso. Also ich habe ja meinen ersten Raum in London gemacht und ja, auch ein Erste-Generation-Raum 2014 und ja, total angefixt. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Raum erinnern. Und ja, auch wenn er mit sehr einfachen Mitteln gemacht war, ja, hat er mich einfach total begeistert. Und ja, das ist schön.
Ja, wobei ich habe gehört, dass du, bevor ihr dann LOCKT eröffnet habt, hast du gerade mal 3 Räume gespielt. Ich glaube, damit würden sie sich heute durchs Dorf jagen, ne?
Ja, absolut, absolut. Also muss ich gestehen, das war damals irgendwie so ein bisschen, ja, so schnell einfach ging alles, als wir diesen Raum da eben in London gemacht haben und waren quasi noch nicht mal im Flieger gesessen auf dem Weg zurück, war schon irgendwie klar, wir müssen irgendwie jetzt einen Standort suchen und irgendwie selber sowas machen und haben dann eben, ja, nur noch cool, also wir hätten fast sogar gar keine weiteren Räume mehr gespielt, sondern einfach direkt irgendwie aufgemacht und waren dann halt nur noch einmal in Düsseldorf gab es damals schon einen Anbieter und in Köln, also so in der Nähe von Bochum, sage ich jetzt mal. Und genau, die sind wir dann noch kurz hingefahren, die noch mal so zu spielen und dann, ja, an die kann ich mich aber ehrlicherweise auch gar nicht mehr so gut erinnern. Also der allererste Raum ist schon sehr hängen geblieben und dann war so der Fokus halt sofort auf ja, selber machen und ja, tätig werden. Ja, aber ich glaube, das ist heute wirklich anders. Also wenn man heute eine Unternehmung im Escape-Bereich angehen möchte, dann sollte man deutlich mehr Erfahrung mitbringen, weil sich das ja alles so rasant entwickelt hat.
Was würdest du sagen, macht den Reiz des Raums heute noch aus?
Also genau, wir haben die letzte Nacht im Endeffekt jetzt zu Corona-Zeit, weil wir haben ja 5 Räume am Standort und wir haben uns relativ früh dazu entschieden, dass wir das so ablauftechnisch nicht so gut hinbekommen mit 5 Räumen, dass dann ja in maximaler Auslastung halt die Leute auch so weit getrennt sind, dass das alles vernünftig ja nach allen Richtlinien auch laufen kann, haben wir dann eben entschieden, dass ein Raum weichen muss. Und ja, es hat dann aus verschiedenen Gründen die letzte Nacht getroffen und eben nicht 4 Morde eine Chance. Weil ja einfach die Buchungszahlen auch noch für den Raum immer noch sprechen. Also es ist halt irgendwie vom Gefühl her dieser Reiz, den irgendwie eine so eine Detektivgeschichte hat oder so Serienmörder irgendwie aufhalten. Das war ja irgendwie vor 7 Jahren spannend. Wahrscheinlich war es vor 50 Jahren auch schon spannend und ist jetzt irgendwie heute auch noch spannend. so dass ich mir eben vorstellen kann, dass einfach ja, der Reiz sowieso, wenn ich den Raum nicht kenne und ich buche den einfach online, dann kann ich ja erstmal nur die Geschichte lesen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sich viele auch gerade noch Erstspieler eben so gut da reinversetzen können. So, ja, komm, wir sind jetzt mal ein Detektivteam und ja, versuchen irgendwie einen Serienmörder aufzuhalten. Das ist irgendwie greifbar. Das kann man gut sich vorstellen. Deswegen, glaube ich, kommt der Raum auch ja, heute einfach noch gut an.
Und wenn du davon sprichst, dass ihr jetzt in näherer Zukunft beabsichtigt, dann vier Morde eine Chance auch aufzugeben, abzubauen, ist dann praktisch, sind dann die Buchungszahlen der Gradmesser oder woran macht man das fest?
Der Raum, der ist jetzt ja schon im Endeffekt 2015 entstanden. Also ja, der ist jetzt fast 7 Jahre alt. Gut, muss man wegen Corona auch nochmal sagen, dass man da ja so 1,5 Jahre vielleicht so grob abziehen kann, wegen der Schließungen sowieso, aber auch wegen der Buchungszahlen, die ja dann auch danach während der Öffnungen deutlich runtergegangen sind, sage ich mal. Und es ist halt, sage ich mal, ein besserer erster Generationsraum, der halt natürlich immer wieder kleine Facelift bekommen hat, sodass man, auch wenn man da reinkommt, denkt man ist so im 50er Jahre Detektivzimmer irgendwie im Norden Englands. Aber er ist eben einfach von der Größe und von dem, was so der Spieler heute erwartet, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Der Raum ist zufälligerweise so eingesetzt, dass man, ja, wenn man einen kleinen Durchbruch macht, man nochmal in einen weiteren Bereich kommt. Und da planen wir jetzt eben diesen Raum rauszunehmen, um dann einen neuen Raum reinzubauen, der dann über diese verschiedenen Bereiche geht.
Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung durch eure Homepage, durch die sozialen Netzwerke und so weiter durchgefräst. Aber High Voltage, das ist was mich sofort anfixt mit Kerker, Foltern, Saw und so weiter, tralala. Welche Überlegungen führen bei so einem Raum dazu, dass man auf der Homepage auch ganz klar sagt, das ist FSK 16 und kann das gegebenenfalls auch einen gewissen Reiz für Spieler ausüben, dass die sagen, Moment, FSK 16, das wird mit Sicherheit ein Raum sein, wo es richtig zur Sache geht, den buchen wir jetzt erst recht.
Auf jeden Fall. Also um schon mal die zweite Frage zu beantworten. Wir hatten den früher sogar auf FSK 18 gestellt, sind dann wieder ein bisschen runtergegangen, weil einfach ja, viele dann auch so ein bisschen gefragt haben, ja, warum war das jetzt FSK 18? Ne? Es war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben uns halt die Überlegung gestellt, also High Voltage ist halt unser erster Raum, der wirklich eine krasse Kulisse hat, der wirklich das Thema Horror einfach behandelt, wo eben es blutig wird und makaber wird und einfach Themen behandelt, die ja aus unserer Sicht erstmal so beim Entwickeln, wo wir klar waren, nee, also eigentlich wollen wir nicht, dass hier auf unsere Verantwortung sozusagen ein unter 18-Jähriger diesen Raum spielt. So, ne, das sollen dann die Erziehungsberechtigten entscheiden und ja, deswegen haben wir es erstmal so gemacht. Wir sind dann hinterher ein bisschen runtergegangen und fahren damit jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Jahren gut. Der Raum wurde auch schon von unter 16-Jährigen gespielt, dann aber natürlich immer in Begleitung von Erwachsenen, weil wir einfach diese Verantwortung so ein Stück weit abgeben möchten. Für den einen mag es dann halt am Ende doch nicht so krass sein, wenn er vielleicht blutige Leichenteile oder sonst was sieht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen Zartbeseitete unter uns gibt, die dann halt auch sagen, so, nee, also das müsst ihr halt vorher auch sagen, so, ne? Wenn ihr sowas zeigt, ne, dann ja, solltet ihr das vielleicht vorher erwähnen. Aber ich glaube, den Reiz gibt es trotzdem, wenn ich das sehe, hä, warum ist der Raum jetzt FSK 16, das muss ja krass sein und ich sowieso auf Horror stehe. Ne? Ich meine, du hast gerade gesagt, Horror ist für dich irgendwie was dich total anspricht. Ich glaube, das ist so eine Spaltung. Es gibt dann genauso viele, die wahrscheinlich sagen, so Horror ist irgendwie ja gar nichts für mich. Ja, deswegen so ein Thema immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, eben ein klassisches Horror-Szenario zu haben, eben auch um ja, Spielertypen abzufangen, die das gerne möchten. Aber ja.
Am Ende der Interviews mit den Anbietern und Anbieterinnen frage ich immer nach einem Geheimtipp, also praktisch einen Raum, der die Leute beim Spielen besonders überrascht hat oder aber eben, wo sie einfach sagen, der war so toll, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Und Erik Wolanski war der Letzte von Key & Free in Dortmund, der
Ja.
Charon genannt hat. Kannst du mal kurz beschreiben, worum es in dem Abenteuer gibt? Man kennt ja Charon, das ist ja der Fährmann, der über den Styx immer hin und her gondelt, ne? Oder ich habe nicht ganz so aufgepasst, aber da ist doch dann in diese Richtung geht das doch, oder?
Ja, genau. Es geht dann hinterher so ein bisschen in die Mythologie. Also erstmal muss ich sagen, also das hatte ich noch nicht gehört, dass der Erik das gesagt hat. Ich glaube, damals, wir hatten ihn ja 2017 rausgebracht, war das auch so ein bisschen hier im Ruhrgebiet schon auch ein Raum, der so aufgrund von Kulisse und Größe und so weiter herausstach. Mittlerweile sind auch viele nachgezogen. Aber wie gesagt, das wusste ich noch nicht und das hat sich gerade auch sehr, sehr gut angefühlt, dass er das gesagt hat. Genau, das kurz dazu. Und genau, also die Geschichte, im Endeffekt ist das so ein bisschen Titanic zu Beginn vielleicht und hinterher wird es dann so zu Indiana Jones. Denn ja, man begibt sich als Spieler auf ja, eine Seereise in engen Kajüten. So, man hat die Holzklasse gebucht, sage ich mal, und auf hoher See zieht dann halt ein schlimmer Sturm auf und das Schiff droht unterzugehen. Und kurzerhand werden dann die Kajüten von der Crew verrammelt, weil es nicht genug Rettungsboote gibt, halt, ne? Wie bei Titanic, man kennt das. Und ja, auf der Flucht, weil es gilt dann natürlich für die Gruppe, einen alternativen Ausgang zu finden, landet die Gruppe dann im Frachtraum und bemerkt, dass eben ein ja, gestohlener Schrein sich auf diesem Schiff befindet. Und das ist der Schrein des Hades. Und ja, der hat eben dieses Schiff verflucht und ist auch für diesen Sturm verantwortlich. Und die Gruppe hat dann die Möglichkeit, eben über bestimmte Runen, die sie sammeln muss, diesen Fluch zu brechen, um ja, sich selbst und das Schiff dann eben sozusagen zu retten. Ne? Und genau, das ist
Ja.
die Geschichte.
Ja, cool. Ja, schreibe ich auf für meine To-Do-Liste. High Voltage und Charon waren ja auch dann erstmalig Räume, wo ihr zum Beispiel mit Locksmith Media, du hast gerade Jana genannt, auch zusammengearbeitet habt. Ist das in gewisser Weise als Escape Room-Anbieter auch eine Art Lernprozess, dass man sich auch eingesteht, hier sollten vielleicht dann Fachleute ran, oder ist das letztendlich auch ein Zeitfaktor?
Ein Stück weit beides. Also ganz in den Anfängen, sage ich mal, da war halt so, man hat natürlich auch jeden Cent irgendwie umgedreht und jetzt ein Video produzieren zu lassen, im Endeffekt, das stand gar nicht zur Debatte. Da war alles von A bis Z im Prinzip self-made und deswegen, weil wir es halt selber einfach nicht so gut können, gab es davor auch bei uns nicht groß Videos, weil wir haben ehrlicherweise oft die Erfahrung gemacht, wenn wir dann zu Anbietern gekommen sind, die es selbst versucht haben, dass es oft ja ein bisschen, ich sag mal, ins Lächerliche ging. Und das hat uns einfach nicht so abgeholt. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen so diese ja, Immersion nicht. Also wir wollen nicht Gefahr laufen, diese Immersion so ein bisschen kaputt zu machen, durch ein Video, was dann mit Sicherheit viel Arbeit gemacht ist, aber einfach nicht so rüberkommt, dass man eben abgeholt wird, ne? Und ja, als wir dann diese Räume von dem Format hatten, war der Laden oder das Geschäft, die Unternehmung ja auch schon, ich sag mal, ein, zwei Jahre alt. Und man hatte erste Erfolge erzielt mit den ersten Räumen. Und eben natürlich auch mit Jana, die ja quasi fast von Tag 1 bei uns dabei war und diese ja, einfach Faszination für Escape Rooms ja auch mitbringt und dann ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, natürlich auch sehr nah bei uns war, immer noch da die Möglichkeit auch ja, diese Videos eben machen zu lassen. Und ja, also diese Entscheidung, das würde ich nie mehr rückgängig machen sozusagen oder irgendwie sagen, wir machen das alleine. Also wenn dann Profis kommen, man sieht es einfach. Es ist, es ist eine Riesenqualität. Ne? Und auch wenn man damit werben möchte und. Das kann man wirklich zeigen.
Ihr habt 2019 dann einen zweiten Standort in Bremen eröffnet. Und du sagtest mal, dass seinerzeit die Überlegung war, mindestens 150 Kilometer Abstand zwischen Bochum und dem zweiten Standort zu haben, um dann gegebenenfalls auch auf Räume, die es schon in Bochum gibt, zurückzugreifen. Jetzt ist Bremen ja nicht gerade 150 Kilometer entfernt von Bochum, sondern 250. Kannst du uns da mal sagen, wie dann letztendlich die Wahl auf Bremen gefallen ist?
Genau, also diesen ersten Punkt mit dem Abstand zwischen den Standorten, also dass da eine gewisse Distanz ist, das würde ich auch weiterhin so, so sagen, weil ich finde es eigentlich unschön, wenn wir sind jetzt im Ruhrpott halt mit dem ersten Standort und Ruhrpott ist Ballungsraum. Ich möchte eigentlich nicht denselben Raum in Bochum und Essen haben, beispielsweise. Ne? Ja. Oder in, sage ich mal, Essen und Duisburg oder Bochum und Dortmund oder sowas. Ne? Das ja, finde ich einfach irgendwie, finde ich schade. Und wir haben halt gedacht, es würde Sinn machen, einfach eine gewisse Distanz da zu haben, dass sich der Kundenkreis wirklich kaum überschneidet. Und wir so vorhandene Konzepte mitnehmen können, weil natürlich die Ausarbeitung, die Konzeptphase, so alles, was überhaupt erstmal vor dem ersten Nagel so passiert, sage ich mal, ja auch ein großer Aufwand ist, um sich alles so rund, wie es dann am Ende halt auch wirken soll, auszudenken. Und wir natürlich auch einige Learnings während des Baus haben, die wir dann, ja, sozusagen direkt einsetzen können, wenn wir den Raum duplizieren. Und genau, dann haben wir im Endeffekt einfach eine Standortanalyse gemacht. Also haben so den Kreis, wie gesagt, ungefähr 150 Kilometer um Bochum geworfen und haben uns angeschaut, was gibt es vor Ort für Anbieter, wie sind die so, was ist das so für eine Kategorie für uns und wie viele Einwohner gibt es und was sind so die anderen Möglichkeiten auch an Aktivitäten vor Ort. Wir haben uns dann mit der Wirtschaftsförderung getroffen in verschiedenen Städten und ja, die haben uns dann, wir waren da mit ganz interessanten Leuten in Kontakt, die sich so mit der Stadtentwicklung beschäftigen und da kriegt man dann ganz guten Gefühl einfach dafür, so wie die Stadt so tickt und was es so gibt, was die Leute so machen und am Ende des Tages ja, war für uns von diesen ganzen Faktoren, sage ich mal her, war es einfach, war es Bremen am besten. Und dann haben wir echt lange gesucht. Also wir haben wirklich lange, lange nach einem geeigneten Standort gesucht, weil da spielen natürlich auch viele Faktoren eine Rolle. Du brauchst auf der einen Seite Platz, wir wollten nicht zu weit außerhalb sein und wir wollten jetzt auch keine oder können auch einfach keine riesen Miete zahlen. Genau, und dann ja, war es tatsächlich ganz dramatisch eigentlich der letzte Besuch, den wir nochmal hatten in Bremen, wo wir noch ein paar Termine ausgemacht hatten, wo wir aber eigentlich schon von den Bildern her gesagt haben, also das kann eigentlich nicht funktionieren und wollten das Ganze dann erstmal wieder auf Eis legen. Ja, das ist halt der letzte Ort, das letzte Lokal, was wir uns dann angeschaut haben, war perfekt und ja, da haben wir jetzt letzte Woche den letzten Raum dann endlich auch mal fertig gemacht und genau, sind da super stolz drauf. Also das ist ein cooler Standort geworden.
Ja, und am Standort in Bremen gibt es jetzt praktisch Charon, High Voltage, Filmriss, also die letzte Nacht, und mit Zimmer 669 einen Raum, den es nur in Bremen gibt. Ist das soweit richtig, ja, ne?
Genau.
Ist denn auch angedacht, den Raum Zimmer 669 dann umgekehrt auch mal nach Bochum zu bringen?
Genau, das ist angedacht. Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass der Raum 4 Morde eine Chance eben weichen muss. Und genau dafür werden wir den Raumzimmer 669, der halt in Bremen auch wirklich sehr, sehr gut ankommt, mit nach Bochum bringen und dann eben mit einem Facelift beziehungsweise sogar einer vollständigen Erweiterung. Also wir werden noch einen weiteren zusätzlichen Bereich haben für diesen Raum, also den es auch in Bremen dann nicht gibt.
Das ist dann der Deckendurchbruch.
Genau.
Ich habe gerade mal durcheinander gezählt. Filmriss ist in Bochum aufgegeben worden. Jetzt geplant 4 Morde, 1 Chance. Dann sind eigentlich dann 2 Räume für Zimmer 669. Von daher dachte ich mir, frag mal nach.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich so, also die letzte Nacht in Bochum, der Raum liegt einfach da, der ist spielbar, der ist bereit sozusagen, aber wir machen das aktuell einfach wegen Corona nicht. Und ach, okay. Genau, und der wir haben noch einen größeren Bereich am Standort in Bochum, der einfach ungenutzt ist, der aktuell so ein bisschen als ja, Lager fungiert, der aber wiederum direkt mit dem 4-Morde-Raum verbunden ist. Und den Bereich plus 4 Morde werden wir dann für Zimmer 669 benutzen. Genau. Ja.
Was ich mich immer frage ist, so aus der Sicht des Laien, wenn es im Endeffekt so einfach ist, in Anführungsstrichen, einen Raum abzubauen in Bochum und dann oder neu zu konzipieren in Bremen, wäre es dann nicht auch möglich, dass man sagt, wir bauen jetzt in Bochum 4 Morde, 1 Chance, bauen wir ab und wir verkaufen den komplett so, wie er ist, nach weiß ich, Passau, Zwickau, sonst wohin. Oder muss das dann wirklich 1:1 wie Arsch auf einmal passen, dass die Räume auch so von der Größe her oder welche Voraussetzungen hat das dann? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wäre mit Sicherheit eine Überlegung wert. Was mir dabei einfällt, also wenn man sich so die Entwicklung der Branche anguckt, die einfach rasant ist, so die letzten 5 Jahre oder letzten 7 Jahre, dann ist, glaube ich, ein Raum, der so, also wir sagen immer so, nach 5 Jahren ungefähr ist ein Raum halt an unseren Standorten so, so durchgespielt, sage ich mal, von unserem Publikum, weil wir ja nicht so wie in beispielsweise Berlin oder München einfach von Touristen leben, sondern wir leben ja auch viel von wiederkehrendem Publikum. Und das haben wir so ein bisschen für uns so als Marke gesetzt, plus minus 5 Jahre. Und also wenn ich jetzt jemandem zum Beispiel den 4-Morde-Raum jemandem anbieten würde, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie viel Geld ich dafür bekommen würde, dass sich da ein ja quasi Neuaufbau lohnt. Ne? Also klar, das Konzept ist da, aber es hat sich so viel verändert und also es ist nämlich auch dann wiederum nicht so einfach, das haben wir auch immer gesehen, an den Duplikaten, sage ich mal, unserer Räume, die wir jetzt in Bremen gebaut haben. Man baut dann doch nie hundertprozentig gleich. Also es ist dann bei uns natürlich auch wieder so eskaliert, dass fast kein Rätsel in diesen beiden Räumen gleich sind. So, wir hatten ja schon oft irgendwie Feiern, wo Mitarbeiter aus Bochum nach Bremen gekommen sind oder umgekehrt oder sowas. Und die können die Räume einfach spielen, die kennen die Rätsel nicht, ne? Weil das Setting ist gleich, aber man ist dann doch wieder so, man will es dann doch wieder anders machen und besser. Und ja, deswegen, also ich sehe das so ein bisschen problematisch, so einen alten, verspielten Raum zu verkaufen nach der Zeit. Was natürlich eine sehr interessante Überlegung ist, natürlich ein Konzept zu verkaufen. Ne? Man sagt so, pass auf, es gibt einen Anbieter in Berlin, der hat ein cooles Konzept, das möchte ich gerne kaufen und hier in Bochum aufbauen zum Beispiel. Das wird mit Sicherheit gehen. Das machen ja auch, das tun ja auch Anbieter, ne? Also die auch teilweise Räume für andere bauen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel noch keinen Raum für einen anderen Anbieter oder für jemanden gebaut.
Ja. Aber nach diesem Interview werden mit Sicherheit dann die Anfragen wie geschnitten Brot reinkommen. Also fühle ich schon mal drauf ein.
Ja.
Ihr legt ja bei Loct unheimlich viel Wert auf authentische Kulissen. Wenn man jetzt mal so einen Raum sieht wie Charon, gibt es auch mal einen Punkt, wo man an Grenzen stößt, dieser Authentizität? Weil einige zum Beispiel sagen, gut, wenn ich jetzt mal ein Schiff baue und ich bin auf dem Schiff, dann muss ich das Schiff auch bewegen. Hat sowas auch Grenzen zum Teil vom Machbaren, vom finanziell Machbaren oder auch, wo man einfach sagt, hör mal zu, die Vielzahl an Erstspielern, die wir haben, die nehmen solche kleinen Nuancen überhaupt nicht wahr.
Ja, also witzig, dass du das Thema ansprichst. Gerade bei Charon ist es halt so, dass viele Kunden einfach rauskommen und sagen, sag mal, hat sich hier irgendwie gerade sowas bewegt oder irgendwie, ich weiß nicht, bei mir wackelt es noch oder sowas halt, ne? Obwohl es halt gar nicht so ist, ne?
Ja.
Es ist halt einfach nur dieser, ja, wir haben halt in dem Raum auch professionell produzierten Sound, sage ich mal, der die ganze Zeit mitläuft, ne? Wo du halt die ganze Zeit dieses Meeresbewegungen, die sich dann auch, die stärker werden, die schwächer werden. Wir haben runde Schiffswände, es ist bauchig irgendwie, ne? Und das alles irgendwie so und natürlich alles auf Holzplanken und so weiter, was auch knarzt und so. Und irgendwie anscheinend diese Kombination aus diesen Dingen, die führt anscheinend dazu, dass der ein oder andere sich wirklich fragt, ey, warte mal, hat es jetzt irgendwie hier gerade geschaukelt oder ja, was ist los mit mir?
Ja.
Genau, das nur so als Side-Story. Aber natürlich stößt man absolut an seine Grenzen. Also es ist mit Sicherheit alles machbar, aber man muss natürlich auch irgendwann ja, man darf den Fokus nicht verlieren, auch gerade wenn es halt ums Geld geht, ne? Das ist schon so, also wenn man sich die Räume jetzt bei uns beispielsweise speziell eben Charon, wenn man den mal so rausnimmt, anschaut, also was da schon an Arbeitszeit und Kosten reingeflossen ist, man muss es ja auch irgendwann mal rechtfertigen, dass der sich auch nach ein paar Jahren wieder amortisiert hat und auch was abwirft. Und ne, man hat ja trotzdem eine stetige Entwicklung mit Ausbesserungen und Rätseln, die vielleicht doch nicht so funktionieren, muss man nochmal verwerfen im laufenden Betrieb und solche Sachen. Also es ist schon immer ein schmaler Grat. Man stößt also definitiv auch an seine Grenzen.
Ja, und ich finde auch aus der Sicht des Spielers, man darf sich als Anbieter auch nicht in dem ganzen Setting Kokolores da zu sehr verrennen und dann die Rätsel vergessen. Denn sonst kann ich auch ins Phantasialand gehen und brauche nicht mehr zu rätseln und gucke mir alles nur an, wie schön alles ist, sondern die Rätsel müssen weiterhin ja noch großer Bestandteil sein, sonst kann man sich die Bezeichnung Escape Room und sowas auch sparen. Ne?
Absolut. Also bin ich total deiner Meinung. Da hatte ich auch letztens, wir hatten ein paar Corona-Fälle leider im Team. Da saß ich dann auch selber noch ein paar Mal als Betreuer da und habe dann auch 4 Morde beispielsweise betreut. Da hatte ich auch ein ganz interessantes Gespräch mit einer Gruppe, die schon über 30, 40 Räume gespielt hat und natürlich auch mit einer großen Erwartungshaltung gekommen ist, aber den Raum halt auch total cool fanden, und da haben sie mir auch so ein bisschen aus der Seele gesprochen, sie es ein bisschen schade finden, dass in vielen neuen Räumen halt der Fokus auf Kulisse, ich sag mal, Erschrecken, ja, irgendwie vielleicht, wo sie gesagt, Knöpfe drücken irgendwie und es passiert was, also so ein bisschen so durchführen durch einen Raum ist und nicht mehr, ey, wir stecken die Köpfe zusammen und wir hauen hier ein paar knifflige Rätsel weg, so, ne? Das, wo es ja eigentlich herkommt, ne? Und das ist halt, ne, da sind wir auch immer starke Verfechter von, dass wir klar eine Entwicklung absolut mitgehen wollen und auch Räume total geil finden, die eine geile Kulisse haben und die uns vom Sound, vom Licht, vom Ganzen, von der Aufmachung super abholen. Aber was wirklich überhaupt nicht fehlen darf, es sind halt die Rätsel, ne? Und wenn die nicht passen, ich habe halt auch schon Räume gespielt, die einfach aus genau aus diesem Grund einfach nicht gut ankamen bei mir oder bei uns, weil der cool aufgemacht war, aber die Rätsel passten überhaupt nicht in den Raum. Die waren nicht, es war nicht logisch. Und dann ist es halt, ja, also dann ist es sehr schade, ne, wenn es dann dahin geht. Und genau, deswegen ist halt bei uns auch immer so der Daumen drauf, so, ja, auf jeden Fall Rätsel bauen, die auch noch was mit dem Ursprung des Ganzen zu tun haben, ne? Und nicht nur Knöpfe drücken und durchführen halt, ne?
Ihr habt ja
Ja.
als Reaktion auf die Lockdowns in der Corona-Pandemie, habt ihr euch auch ja in den Sektor der Online-Games begeben. Kannst du mal kurz abreißen, wie kam es zu der Entscheidung, eigene Produkte anzubieten? Wie seid ihr es angegangen? Gab es auch da Hilfe von außen oder wie hat es damals dargestellt?
Das war total spontan, also ähnlich wie die Eröffnung der realen Escape Rooms, was ja auch so eine Schnapsidee, sage ich mal, war, die dann super schnell umgesetzt wurde. Sind wir natürlich in komplette Panik verfallen im März 20 und haben irgendwie gedacht, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell was machen. Und haben uns dann halt komplett darauf fokussiert, in irgendeiner Form ein Spiel zu machen, was die Leute zu Hause machen können und was die kaufen können. Und ja, das haben wir dann so es hat ja im Endeffekt 2 Wochen gedauert, dann war dieses erste Spiel entwickelt. Also da haben wir echt Tag und Nacht eigentlich dran gesessen, mit auch vielen Leuten aus dem Team, die uns da dann geholfen haben. Das hat einfach, das war das Beste überhaupt, was wir hätten machen können, weil das hat uns halt zum einen so total irgendwie positiv so durch die Lockdowns dann gebracht und wir konnten fast das gesamte Team behalten. Also wir haben nur einzelne Leute, die wirklich auf jeden Cent einfach angewiesen sind. Den haben wir dann irgendwann gesagt, so wir können es halt nicht garantieren, dass wir immer voll bezahlen können und. So die, mit denen haben wir uns dann so geeinigt, dass sie sich lieber halt was anderes suchen nach einer gewissen Zeit, aber wir hatten eben eigentlich durch die digitalen Projekte so viel Arbeit, auch während der Lockdowns, dass da fast alle beschäftigt werden konnten und mittlerweile ist der digitale Bereich eigentlich wie der dritte Standort, ne?
Also würdest du sagen, dass sich dieser Online-Game-Sektor auch über die Pandemie hinaus halten wird? Oder siehst du auch schon eine gewisse Sättigung bei den Spielern, weil es eben zu viel gibt, aber auch zu viel Gegrütze dabei ist?
Also wir waren schon mit natürlich einer der ersten Anbieter, die dann auch so schnell fertig waren und was auf dem Markt hatten. Und da hat man natürlich auch dann gesehen, da waren die Buchungszahlen grandios, also wahnsinnig gut. Das hat sich dann immer so ein bisschen quasi mit dem Lockdown, konnte man so diese Buchungskurve verfolgen. Wir haben ja dann noch mehrere Spiele gemacht und verschiedene Spiele sind verschieden gut angekommen. Verschiedene Spiele wurden gekauft und werden auch natürlich heute noch verschieden gut gekauft. Haben dann zu Weihnachten ein Spiel gemacht, was super gut gelaufen ist. Es gab bisher immer so gewisse Sättigungen, aber es ist auch bisher immer wieder hochgegangen, was die Verkaufszahlen angeht. Wir haben dann auch jetzt mittlerweile ziemlich cooles Spiel entwickelt in einer Kooperation mit Firma Mixup. Die machen eigentlich so digitale Messen. Also wo quasi Aussteller ihre Produkte vorstellen können, wie bei einer echten Messe kann man eben durchlaufen mit seinem Avatar und braucht kein Zoom oder ähnliches. Mit denen sind wir in Kontakt gekommen. Super Leute, auch total game-affin. Mit denen haben wir dann ein richtig, richtig cooles Spiel noch auf den Markt gebracht, jetzt letztes Jahr. Also ich bin schon der Meinung, dass sich der digitale Bereich weiter hält, aber ich glaube trotzdem, dass viele erstmal Privatleute haben ja ein Stück weit festgestellt, ey, ich habe ja auch ganz viele Freunde, die irgendwo ins Ausland gegangen sind oder die irgendwo in anderen Städten wohnen, die man einfach nicht häufig sieht und dass man natürlich ja digital auch zusammenkommen kann und auch was machen kann. Und da ist einfach so ein Escape Room halt, wie wir den gebaut haben oder natürlich mittlerweile viele andere auch, einfach auch ein schöner Grund. Ne? So, ey, ich habe da was, lass uns mal treffen, so dauert irgendwie 2-3 Stunden, so können wir ein bisschen bei quatschen, wir können ein paar Rätsel lösen. Das ist halt auch ein schöner Grund, sich zu treffen. Und was wir halt auch sehen, haben mittlerweile einen großen B2B, also Businessbereich auch im Digitalen, dass halt auch viele Unternehmen natürlich, also deren eigene Digitalisierung sehr gepusht wurde durch die Corona-Krise. Viel mehr Leute sind im Homeoffice und das, glaube ich, wird auch so bleiben. Es wird nicht mehr zurückgehen zu diesem, jeder muss wirklich die ganze Zeit im Büro sitzen. Und was auch viele Firmen als positives Feedback geben, ist halt, die haben verschiedene Standorte in verschiedenen Städten und die Mitarbeiter, die über Telefon oder zusammenarbeiten, haben ja keine Events in dem Sinne zusammen. Und das schafft natürlich einen Spielraum für sowas. Ne? Du kannst deine Leute halt nochmal zusammenbringen von verschiedenen Standorten. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass sich das ein Stück weit halten wird.
Was ich mal sehr positiv finde, und deswegen ist mir Lockt auch immer schon aufgefallen, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und ihr habt ja gerade eure Online-Games immer mit einem gewissen Charity-Effekt noch versehen, das heißt mit Spendenaktionen verknüpft, wie zum Beispiel das Oskar-Sorgentelefon, was, glaube ich, von der deutschen Kinderhospiz ist. Kannst du uns mal erklären, wie kommt es zu solchen Zusammenarbeit? Geht ihr auf die zu? Wie macht man sowas? Und wie ist die Resonanz darauf?
Wir haben zu Beginn erstmal, warum das überhaupt entstanden ist, war eben, wir hatten ja einen sehr großen Erfolg, muss man schon sagen, mit dem allerersten Spiel, was wir rausgebracht haben und haben eben dadurch bei uns intern eine ganz, ganz positive Stimmung gehabt. Aber wie du dich auch wahrscheinlich noch erinnern kannst, generell war die Stimmung natürlich super negativ bei ganz, ganz vielen, in ganz, ganz verschiedenen Branchen. Und wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Selbstständigen, die jetzt nicht in unserem Bereich sind, das weiß ich, die irgendwie Restaurants haben oder irgendwelche Bars haben oder was auch immer tun, Schauspiel machen oder sowas. Und für die war es natürlich auch einfach nicht so einfach, jetzt ihr Produkt zu nehmen und irgendwie von heute auf morgen digital zu machen. Wie wir das eben gemacht haben, ne? Oder wie wir das auch konnten. Es war natürlich auch nicht einfach, aber bei uns hatte es natürlich schon, ja, war es im Rahmen der Möglichkeiten. Und deswegen haben wir halt gesagt, ey, lass uns so ein Stück weit davon abgeben, um auch nochmal natürlich auf der anderen Seite die Community von den einzelnen Personen zu nutzen, dass sie auch noch unsere Spiele bekommen. Und das Ganze einfach gemeinsam größer werden zu lassen. Das war so unsere Vision da mit dieser ganzen Aktion. Und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Also wir hatten, ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele, aber wir haben halt ja echt im weiten fünfstelligen Betrag bis heute haben wir Unternehmen einfach unterstützt in einer schweren Zeit. So, ne? Ganz viele verschiedene. Und das war für uns eine ganz, ganz tolle Sache. Und irgendwann im Laufe, es ist dann natürlich alles ein bisschen abgeebbt und ja, wir haben uns auch auf andere Sachen ein bisschen fokussiert, einfach so und haben dann nicht mehr immer verschiedene Sachen gehabt, sondern sind dann irgendwann eben bei diesem Oskar-Sorgentelefon hängen geblieben. Das war eine private Sache von einem Mitarbeiter damals, der uns darauf aufmerksam gemacht hat und wir sind dann mit denen in Kontakt getreten. Das ist so eine Initiative von dem Verein hier Bundesverband Kinderhospiz. Und im Endeffekt können wir, ja, es wird so, dass das Tabuthema im Endeffekt Kind und Tod wird da eben behandelt, wo Leute die Möglichkeit haben, einfach über ihre Sorgen zu sprechen. Ne? Also Leute, die eben mit dem Thema konfrontiert sind, ob Kinder selbst, Eltern und, Angehörige, Freunde. Und ja, da waren wir eben sehr angetan von. Die haben uns das Ganze vorgestellt, was sie tun. Und dass sie eben auch natürlich als Verein und natürlich auf Spenden angewiesen sind. Und ja, deswegen sind wir dann jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange da aktiver Spendenpartner und ja, machen das sehr, sehr guten Gewissens und das funktioniert wunderbar. Natürlich sind die Zahlen jetzt also können wir natürlich auch keinen monatlichen Betrag da garantieren,
Ja.
der da immer kommt, aber die sind super dankbar für alles, was kommt und ja, ist einfach schön. So, ne? Wir haben super viel gearbeitet, wir hatten coolen Erfolg und wir konnten noch was abgeben. Also es war perfekt. War wirklich cool.
Schöne Geschichte, denn ich glaube, so eine ehrenamtliche Arbeit ist Kinderhospiz, glaube ich, somit das Härteste, was man sich vorstellen kann. Also ich könnte das nicht. Also Hut ab vor denen, die das machen. Tolle Geschichte. Und damit kommen wir auch schon mal zu einer zweiten Geschichte. Und zwar habt ihr mit der Kindernothilfe zusammengearbeitet beim Projekt Be a Game Changer. Auch hier wieder, was war da der Hintergrund? Wie kam es dazu? Seid ihr für den technischen Part zuständig gewesen? Konntet ihr euch thematisch auch mit einbringen oder wie lief das ab?
Es hat halt auch da, einer von deren Team hatte eben unser Spiel gespielt, fand das sehr passend, weil ähnlich wie bei unseren Räumen, also wir legen halt auch bei den Online-Games immer sehr viel Wert auf die Geschichte. Das heißt also, ich würde unsere Online-Games auch eher so bezeichnen als geschichtsbasiertes Rätselspiel, sozusagen. Also du erlebst eine Geschichte, man sieht so ähnlich, so drei Fragezeichen-mäßig, und du kommst immer an gewisse Punkte und dann musst du als Zuhörer, als Mitspieler eben agieren, so, ne? Multimedial oder wie auch immer. Und das hat denen sehr gut gefallen, weil deren Idee war es ja im Endeffekt, ja, über Serious Games den ja, Jugendlichen in erster Linie oder jungen Erwachsenen, deren Zielgruppe eben diese harten und schweren Themen eben nahezubringen. Und ja, wir haben dann, das war unser Vollzeitprojekt. Ne? Also wir haben fast wöchentlich hatten wir Calls erstmal auch mit der Kindernothilfe, weil die ja auch selber nicht genau wussten, ey, wie ist das überhaupt? Wie kommt das überhaupt an? Wie kriegen wir das überhaupt richtig umgesetzt? Ne? Dann waren das ja irgendwie drei Länder, also drei verschiedene Themen mit verschiedenen Protagonisten. Jedes Spiel sollte über 5 Tage gehen, so Seriencharakter. Jeder Tag kommt ein neues Spiel raus mit jeweils drei Rätseln. Also wir hatten insgesamt 45 Rätsel umzusetzen. Das Ganze ungefähr in 3 bis 4 Monaten, so roundabout. Und ja, haben noch im Endeffekt eine komplett neue Entwicklung gemacht, weil die wollten ein bisschen das Prinzip noch anders haben. Also wir haben im Hintergrund noch, wir haben einen guten Informatiker im Team, der sich dann nochmal dran gesetzt hat und einfach das nochmal nach deren Wünschen so entwickelt hat. Am Anfang ging es natürlich erstmal darum, überhaupt zu verstehen von unserer Seite, worum geht es denn überhaupt? Also was sind überhaupt deren Themen? Ne? Und dann haben die uns halt natürlich sehr eindrucksvoll auch berichtet, ne, also wir hatten dann so drei Workshops, einen Workshop zu jedem Land. Und ja, also wenn dann jemand so erzählt, der halt vor Ort war, was da mit Kindern passiert, ne, so Thema Kinderarmut, Flucht von Kindern, Gewalt an Kindern, so diese Sachen. Also wir sind teilweise aus so 2-3-stündigen Workshops rausgegangen, so mussten erstmal eine Runde spazieren gehen, ne, damit man überhaupt erstmal ja wieder klarkommt am Ende, ne? Weil das sind einfach Themen, die sind sehr, sehr hart, damit ist man nicht konfrontiert. Und gleichzeitig denkst du natürlich die ganze Zeit, okay, wie soll ich jetzt hieraus ein Spiel machen, was Jugendliche oder junge Leute irgendwie anspricht, was irgendwie cool ist, ja trotzdem. Ne? Das haben wir dann, glaube ich, ganz gut geschafft. Ne? So, das war für uns alle ein großer Erfolg, dieses Thema. Und genau, findet auch eine Fortsetzung.
Könntest du dir vorstellen, dass man solche ernsten oder wie du sagtest, harten Themen dann auch in einem realen Escape Room vor Ort anbietet, um dann eben auch mal auf verschiedene Missstände, Probleme und so weiter darauf aufmerksam zu machen? Oder würdest du sagen, Mensch, für die eine Stunde wollen denn die Leute wenigstens einmal den Alltag vergessen und wollen dann nicht auch nochmal in die harte Realität zurückgeholt werden?
Ja, das ist halt genau das. Ja, wo du jetzt angefangen hast, habe ich erst gedacht, ja, guter Gedanke eigentlich, ne? Aber dann ist auch schnell wieder das gekommen, ja, ich gehe ja eigentlich auch dahin, um so ein bisschen im Alltag oder auch den auch vielleicht nicht so schönen Themen aus dem Weg zu gehen, um einfach ja, ein schönes Erlebnis zu haben, wo ich jetzt nicht eben gezwungen bin, irgendwie über solche Sachen nachzudenken. Ja, also was mir dazu einfällt, wir hatten halt auch Anfragen im realen Baubereich für ja, Serious Games als Escape Room im Endeffekt. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen, dass quasi Anbieter für Vereine oder Initiativen, die es so gibt, einen wirklichen Raum bauen, der dann eben auch über gewisse Sachen informiert, mit dabei. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich würde es eher halt als Projektarbeit sehen, als ja quasi kommerzielles Produkt. Weil ich hätte jetzt auch, ich wäre auch niemals hergegangen und hätte ein ja, Spiel über ein Mädchen aus Kenia gemacht, was flüchtet, um ihre ganze Familie irgendwie am Leben zu halten, ne, mit Geld. Also das ist ja was, ja, so, wer will das jetzt so vielleicht kaufen? Ne? Das ist, glaube ich, schwierig dann.
Ja, kann ich verstehen. Sehe beide Seiten, aber gerade so der Bereich Edutainment, so wie es zum Beispiel die Mindhunters in Osnabrück machen, ist ja auch so in die Richtung, dass man eben dann auch mit dem, was dann gespielt wird, auch Sachen vermitteln möchte, damit die Leute auch mit dem Mehrwert wieder rausgehen, dass sie dann nicht nur immer nur beschallt werden. Aber du hast schon recht, wenn es dann vielleicht zu serious ist, zu ernst und zu hart in der Thematik, könnte vielleicht auch Leute abschrecken, obwohl es eigentlich ein wichtiges Thema ist. Das verstehe ich schon.
Ja, definitiv. Also ich sage auch, also muss ich vielleicht auch nochmal zurückziehen, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, man könnte es vielleicht schon machen, weil es gibt natürlich auch super viele Filme, wenn ich jetzt gerade mal so im Filmbereich bin, wo halt auch zum Beispiel Jugendkriminalität behandelt wird, die super spannend sind und die super erfolgreich waren, auch kommerziell, ne? Und wo auch solche Themen eben rübergebracht werden, das Ganze aber natürlich verpackt in eine schöne Geschichte, eigentlich so ähnlich wie wir das auch mit dem Kindernothilfe-Projekt gemacht haben. Oder eine spannende Geschichte, besser so gesagt. Deswegen, also ja, es ist sehr interessant. Also es hat für und wieder. Es könnte auch gut funktionieren.
Im November letzten Jahres gab es einen Aufruf, wo sich eure Spieler, Spielerinnen beteiligen konnten. Sie konnten Urlaubsfotos einschicken oder aber auch mit Textbeiträgen sich an dem Spiel beteiligen. Natürlich habe ich, der natürlich in jedem Pott immer mitrühren muss, natürlich auch mich daran beteiligt, klar. Ist das eine Sache, die man mal machen kann? Ist das eine Sache, die man öfter mal einstreuen kann, um auch eine gewisse Kundenbindung herzustellen? Oder wie kam es dazu?
Ja, also wir glauben schon, ehrlich gesagt, dass man das machen kann. Und ich glaube, wir werden das jetzt auch fast bei allen Sachen, die wir so neu machen, immer wieder tun, weil das total gut war. Also wir haben so eine Community, die natürlich nicht riesig ist, aber die total irgendwie, ja, die super gerne mitmacht halt, ne? Also eigentlich egal, was wir machen, es sind immer Leute dabei, die Bock haben, irgendwie was mitzumachen. Und ja, die Idee kam eben jetzt auch aus dem Team. Das neue Spiel, was wir gerade machen, ist noch nicht ganz fertig. Das Ferienhaus wird das heißen. Das ist einfach eine Geschichte, wo sich ja, Jugendliche oder junge Erwachsene, sage ich mal, gemeinsam ein Chalet in Frankreich mieten. Und da passieren dann Sachen, mehr will ich gar nicht verraten. Aber das ist eben auch viel mitentwickelt aus dem Team, das Spiel. Und da kam dann eben der Wunsch auf, so dass man doch irgendwie die Community ein bisschen mit einbeziehen könnte. So, ich meine, wie cool wäre es, wenn man wirklich authentische Fotos aus Südfrankreich bekommt, irgendwie, ne? Wo vielleicht wirklich jemand, vielleicht war da ja schon jemand oder kann dazu was erzählen. Ne? Und genau, da haben wir uns dann im Endeffekt hingesetzt und so ein paar Stellen im Spiel rausgepackt, wo wir sagen könnten, ey, hier gibt es ein Gästebuch, lass uns doch wirklich Gäste hier was eintragen lassen, die wirklich vielleicht irgendwo waren. Oder lass uns doch, ja, wenn wir Fotos verwenden, es gibt zum Beispiel ein Rätsel, wo ja, verschiedene Bilder verwendet wurden. Und dann war eben so, ja, man sucht dann vielleicht was zusammen so irgendwie, dann passt es aber vielleicht nicht so hundertprozentig. Und wieso nicht einfach Leute fragen? Und es macht denen vielleicht auch noch Spaß. Und das war eigentlich ja so das Perfect Match. So, es hat echt gut funktioniert. Und das gab es. Also da haben wir es jetzt ein bisschen so sehr, sehr das erste Mal mehr öffentlich gemacht. So, wir hatten aber auch schon bei allen Spielen eigentlich davor immer mal wieder, wo Leute aus der Community mal uns eine Sprachnachricht geschickt haben, weil wir einen Berliner Dialekt brauchten oder wo wir halt jemanden brauchten, der so ein bisschen Russisch irgendwie so angehaucht sprechen kann. Und das hatten wir schon immer wieder und das hat einfach, ja. Das ist einfach cool. Also man ist dann auch einfach mit den Leuten so, tauscht Handynummern aus, schickt sich Sprachnachrichten hin und her, so die haben Lust, die machen mit. So, das ist ja, ist einfach eine coole Sache.
Ja, die Idee kam mir. Ich hatte ja Basti Hinkel von Rätselraum Ruhrpott auch schon im Interview hier im Escape Room News Center. Und die haben ja im Zuge des Lockdowns diese Aktion gehabt, Kumpel gesucht. Und da gab es dann, da konnte man praktisch dann auch so, der Name tauchte plötzlich dann als als Steckbrief auf. Oder aber wenn dann so in so einem Reagenzglas irgendwie Gehirn war, da stand da plötzlich Chantal Schribbentiges oder wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, kein Mensch, das ist eine tolle Idee, dann auch so die Leute mit ranzuziehen. Man muss es ja sich nicht bezahlen lassen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber die Idee, dass dann so der Name oder das Foto in so einem Escape Room drin ist, finde ich sensationell. Daniel Steinbach hat mein Foto als Mönch, Photoshop 100, im Raum die Bibliothek der 1000 Bücher mit reingepackt, an die Wand gehangen. Jeder, der es hören will oder auch nicht, dem erzähle ich davon. Ich sage, wenn du den Raum spielst, guck an der Wand, der Mönch, das bin ich. Also solche Sachen sind damit sicher auch, die man vielleicht auch für einen, kann man das auch für einen realen Raum dann umsetzen oder würde das den Rahmen sprengen?
Nee, also ich glaube nicht. Also ich meine, wenn man es jetzt im Kleinen, das kennt man ja auch von vielen, selbst wenn es nur ist, man kann sich hinterher noch verewigen im Raum. So, ne? Also bei uns jetzt zum Beispiel im neuesten Raum, da gibt es so eine Wall of Fame sozusagen. Haben ja da so das Spa-Szenario in Bremen gebaut. Und auch da ist es ja so, die Kunden gestalten ja auch den Raum dann mit. Einfach, ne? Jeder kann sich einen Teamnamen ausdenken, die können den da hinmalen. Wir haben ganz viele bunte Stifte, mit denen die das machen können. Das sieht mega aus. Also, ne? Wir hatten jetzt ja schon ein paar Gruppen drin in dem Raum und ja, das ist einfach cool. Und ich glaube schon, also wenn dann auch quasi, man empfiehlt ja dann auch häufig einen Raum, der einem gefallen hat, so und dann mal nochmal so mitgeben zu können, ja, und achte mal da und da drauf, so, ne? Was da steht und so, ne? Ja, das ist ja mega. Das ist ja total cool. Und ja, oder wie du sagst, das ist natürlich jetzt ein absolutes Special, dass der Daniel dich da drin hat, dann als Mönch. Aber klar, absolut denkbar, ne? Ja.
Tolle Geschichte. Kommen wir mal ein bisschen zu den Zukunftsaussichten. Wir haben ja schon gesprochen, was ihr noch so vorhabt in Bochum, in Bremen. Kannst du mal einen kleinen Abriss geben, was so in der nächsten Zeit geplant ist?
Wir haben jetzt ja gerade eigentlich den kompletten Bau am Bremer Standort abgeschlossen. Der Raum wird jetzt erstmal natürlich noch so ein bisschen Erfahrungen sammeln mit den Gruppen, die kommen. Und da sind wir halt am Anfang auch natürlich sehr so hinterher, Feedback, was passt irgendwie noch nicht oder so. Und dass man dann auch mal gehen wir meistens noch mal so eine größere Korrekturschleife, die wir dann machen. Das wird hier also wahrscheinlich auch noch passieren. Und dann sind wir auf jeden Fall, dann ist der Fokus erstmal auf Bochum und digitalen Projekte. Also da haben wir dieses Jahr halt, wie angesprochen, nochmal die Kindernothilfe. Wir haben noch ein anderes Serious Gaming, was wir machen. Dann haben wir noch ja, was darf ich glaube ich gar nicht so richtig sage, noch ein ganz interessantes Projekt aus einem ganz anderen Bereich. Da sollten die Interessierten mal so Richtung Ende des Jahres bei uns auf die gängigen Seiten schauen. Genau. Und wir haben noch da weiß ich eigentlich auch nicht, ob das schon so spruchreif ist, aber was ich total cool finde, wir sind jetzt halt super in Kontakt mit den beiden anderen Bochumer Anbietern, also mit dem Rätselraum und Think Square. Und es wird eine relativ große Sache, ein relativ großes Projekt in Bochum geben, so im Herbst Richtung, ja, oder zu so Ende nee, um die Herbstferien rum. Genau.
Es ist aber nicht die Wiederauflage des legendären Bochum-Battle, ne?
Nee, das ist ein bisschen größer.
Ja.
Hoffe ich, glaube ich, wird es.
Aber auch nicht sowas wie die Games Week, die es seinerzeit mal gab, die auch im Ruhrgebiet mit 19 Anbietern, glaube ich, mal gestartet wurde. Ich höre jetzt schon auf zu bohren. Du willst ja lieber nichts verraten.
Ja, nee, also es hat Facetten von solchen Dingen auf jeden Fall, ne? Aber es ist eben auch noch die Stadt ein Stück weit beteiligt und ja, Bochum auch steht im Mittelpunkt und genau, aber es hat auch, also für Spieler, glaube ich, ist das eine ganze Menge, die wir da bieten, als drei Anbieter erstmal zusammen auch und über eine gewisse Zeit halt viel, viel Rätselspaß in der ganzen Stadt, so würde ich mal sagen. Und das alles zu wirklich sehr, sehr, sehr guten Konditionen mit Potenzial zu gewinnen und und. Also das wird eine gute Sache, wird natürlich auch nochmal größer promoted. Dementsprechend gerne Augen und Ohren offen halten, gerade auch, sage ich mal, Spieler, die gerne sowas machen. Da werden in dieser Zeit ein, zwei Tage in Bochum auf jeden Fall nicht bereut, sage ich mal so.
Kommen wir nochmal auf die Frage zurück eines eventuellen dritten Standortes. Ist das was, mit dem du dich befasst?
Aktuell nein. Bei uns ist es eben so ein bisschen Stück weit auch aufgeteilt. Ich mache das ja zusammen mit Viktor und Viktor ist jetzt eben eher so ein bisschen im digitalen Bereich und ich kümmere mich ja um, sage ich mal, Raumbausachen vermehrt. Natürlich gibt es immer wieder Überschneidungen in beiden Bereichen, aber so grob. Und es ist auch schon einfach so, ich bin ja ja, junger Familienpapa sozusagen und mein Sohn, der ist 3. Es ist schon auch eine Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt ja in letzter Zeit sehr, sehr viel in Bremen war, um den Raum fertig zu machen. Und das ist, also dieser Schritt Bremen war schon krass. Ich hätte das auch nicht so gedacht. Ich habe das alles mir ein bisschen rosa-roter vorgestellt. Aber also diese Challenge an einem neuen Standort, also an einer neuen Stadt, einen neuen Standort aufzubauen, die ist halt größer und ich habe jetzt nach den Erfahrungen auch nochmal mehr Respekt davor, weil wir standen auch schon, ich sag mal, 2019, da erinnere ich mich auch an Phasen, wo wir über ganz andere Sachen gesprochen haben, ja, weil die Sachen nicht fertig wurden und weil es richtig, richtig eng wurde. Und also da gab es auch gar nicht so schöne Zeiten. Der Anlauf auch in einer neuen Stadt, du bist da, du kannst aber nicht sofort dann von 0 auf 100 hast du die Räume voll, das funktioniert halt nicht. Ne? Du brauchst eine gewisse Anlaufphase. Und ja, also habe ich sehr, sehr viel Respekt vor mittlerweile. Und so, wir sind jetzt halt dadurch, dass wir, also ich hätte es jetzt wahrscheinlich den digitalen Bereich nicht gegeben, wo ich ja gerade meinte, das ist ja so ein bisschen wie der dritte Standort, dann wären wir wahrscheinlich auch nochmal näher dabei, bei dieser Idee. Aber aktuell, weil wir jetzt auch in Bochum echt viel zu tun haben und digital und so, haben wir das für uns eigentlich ausgeschlossen, dass wir das ja tun möchten.
Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn eine Anfrage kommt, dass jemand einen Lockt-Standort 150, 200 Kilometer weiter entfernt eröffnen möchte, dass es auch schon ein großer Vertrauensvorsprung sein muss, weil er letztlich ja auch die Marke Lockt vertritt mit dem, was er dann vor Ort anbietet. Also ihr könnt nicht einfach sagen, du kannst meinetwegen in Erfurt oder in Frankfurt oder wo auch immer einen Lockt-Standort eröffnen, du bekommst unsere Räume und dann mach mal. Also das würdet ihr auch nicht machen.
Boah, also so darüber Franchise-konzeptmäßig, ne, was du ansprichst, haben wir jetzt so noch nicht so richtig drüber gesprochen, muss man sagen, weil eben für uns genau das, was du ansprichst, so ein bisschen da auch mit einhergeht. Also die Person, die das dann macht, die muss ja total unsere Werte vertreten. Ja. So, und auch ein Learning aus dem Standort, es ist halt auch nicht einfach so, wir machen das mal auf und stellen ein paar Leute ein und dann läuft das da so wie geschnitten Brot, sage ich mal. Das ist halt super schwierig, also Leute im Endeffekt so zu haben, dass sie die DNA von Lockt so verinnerlichen und das so rüberbringen, eben wie wir uns das vorstellen oder wie wir es auch machen. Halt, ne? Und das hat echt lang gedauert. Wir haben echt super, super viel Glück gehabt, dass wir da einfach tolle Leute in Bremen haben, die das voll drauf haben. Aber das ist halt auch nicht garantiert, dass das immer so funktioniert. Ne? Und deswegen, ich würde es, glaube ich, jetzt so erstmal verneinen.
Ja. Okay, aber sind auf jeden Fall spannende Zukunftsaussichten. Werde ich auf jeden Fall im Blick behalten und im Escape Room News Center immer fleißig rausfeuern. Es bleibt spannend.
Ja.
Und apropos spannend, wieder eine Wahnsinnsüberleitung, denn am Ende des Interviews darf natürlich die Frage nach deinem Geheimtipp nicht fehlen. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, der hätte wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen würde ich sagen, Geheimtipp bitte jetzt.
Also mein Geheimtipp ist der Neptuns Fluch aus Hamburg, von Hidden in Hamburg. Wir waren eigentlich damals in Hamburg aus einem anderen Grund und haben den Raum eher ja, zufällig gebucht und gespielt dann auch. Und ja, hat mich komplett abgeholt. Also komplettes Setting auf einem echten Schiff. Bin sowieso, ich habe auch also Segelschein gemacht und bin sowieso sehr, sehr affin, einfach was Schiffe angeht. Und dann wirklich auf einem wirklich echten Schiff zu sein. Und also ich habe keine Ahnung, wie viele Etagen das waren, aber das ist ja auch sowas, was einfach selten ist, dass man über mehrere Etagen, also mehrere Räume, ja, aber mehrere Etagen und so geiles Setting, einfach Rätsel passen rein und also ja, da, also ich weiß nicht, ob es überhaupt so ein Geheimtipp ist, ehrlich gesagt, aber ja, wenn man nicht gemacht hat, sehr, sehr, sehr gerne machen. Also nur darauf achten, Neptuns Fluch heißt der Raum. Diesen Raum bitte machen.
Ja, Stefan, das war schon. Haben wir eine schöne Stunde gehabt und es war wirklich interessant. Hat echt Laune gemacht, auch sich im Vorfeld schon mal damit zu befassen. Weil ich immer wissen wollte, wie kam es zu der Idee, an zwei Standorten dann die gleichen Räume zu machen. Finde ich super spannend, das zu hinterfragen. Auch dieses soziale Engagement ziehe ich immer einen Hut vor. Diese Projekte mit der Kinderhospiz, mit der Kindernothilfe. Sowas werde ich auch weiterhin immer wieder befeuern und da gerne für Werbung machen. Mach's weiter so und das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, cool, super. Also da kann ich nur zurückgeben. Ich fand es auch sehr, 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 sehr angenehm, sehr, sehr schön mit dir zu sprechen. Vor allen Dingen, also merkt man eben auch, dass du dich im Vorhinein befasst. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwelche 0815-Fragen bekomme, sondern eben Fragen, die auf mich zugeschnitten sind. Und ja, also ich hatte das zu Beginn schon mal gesagt, also gefällt mir sehr, sehr gut das Format und ja, cool, dass du so viel Spirit dafür hast. Ihr seid natürlich auch immer gerne eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Speziell, ich glaube, High Voltage war es ja, was dich sehr anspricht. Genau, also da du hast ja meinen Kontakt jetzt, dann kannst du mich gerne immer kontaktieren.
Alles klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, es macht ja auch Laune. Es macht ja wirklich auch Spaß, sich im Vorfeld dann mit den Anbietern und Anbieterinnen zu befassen, sich auf den sozialen Netzwerken. Ich scroll dann meistens immer die ganze Facebook-Timeline zurück bis 2015. Und es macht einfach Laune, auch so die Entwicklung zu sehen von den Räumen, von dem, was nebenher gelaufen ist. Das interessiert mich auch eben sehr, wenn Leute immer den Tellerrand gucken und nicht immer nur ihre Räume anbieten, das Geld einstreichen, sondern sich auch eben dann darüber hinaus so ein bisschen bewegen. Von daher ist es auch dann ein Geben und Nehmen. Das, was ich hier mache mit den Interviews, macht so viel Bock. Also das ist schon, das ist wirklich toll. Macht Spaß.